Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dieses Verhältnis hat eben das Vater-Sohn, die Vater-Sohn-Konstellation sehr belastet. Und damit hat sich Bernd Wollschläger eigentlich seine ganze Jugend auseinandergesetzt, sehr heftig. Da gibt es sehr heftige Situationen mit dem Vater, der seine alten Kriegskameraden abends noch zu Gast hat und dann der Sohn, der zu fragen beginnt, was habt ihr eigentlich damals gemacht? Was war das da? Was ist im Osten passiert? Und Bernd Wollschläger, das ist sehr spannend und so eine richtige, ja, geheimnisvolle Schicksalskonstellation eigentlich. Er hat mit seinem Vater, also mit der Familie, ausgerechnet in einem Haus gelebt, das auch mit der deutschen Geschichte sehr, sehr innig verbunden ist. Die Vermieterin dieser Familie Wollschläger war nämlich keine andere als die Witwe von Klaus Graf von Stauffenberg, der auch aus Bamberg ja stammte. Und da hat die Familie Wollschläger mit diesem, sagen ich mal, noch immer überzeugten Nazi ausgerechnet da Unterschlupf nach dem Krieg gefunden. Und so eine Schlüsselszene, die vielleicht Bernd Wollschläger schöner selber erzählen könnte, ist dann die, dass der kleine Bernd vielleicht so mit 8, 9 Jahren einmal die Treppe heraufgeht, wo eben diese Frau wohnt, deren Identität er natürlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennt, die Stauffenberg-Witwe. Und da sieht er auch ein Foto an der Wand hängen, das Foto von Klaus Graf von Stauffenberg. Und in der Wohnung seiner Eltern hängen natürlich auch Bilder seines Vaters in Wehrmachtsuniform und so weiter. Und er sagt dann zu seinem Vater, ja, da oben bei dieser Frau, da hängt ja auch so ein Soldat, ein Bild von einem Soldaten an der Wand. Und dann antwortet ihm sein Vater sehr harsch, das war ein Verräter. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und das, Bernd Wollschläger beschreibt das in dem Buch so, das ist eigentlich sein Beginn, dass er ganz tief selber zu fragen beginnt, was ist da gewesen, was ist mit meinem Vater gewesen und was ist auch überhaupt mit den Deutschen im Dritten Reich los gewesen. Und diese Odyssee, möchte man fast sagen, die dann in seinem Leben begonnen hat, führt ihn dann über viele Stufen in Berührung mit dem Judentum. Er macht eine Reise nach Israel, hat eine Jugendgruppe kennengelernt in Deutschland, wo junge Israelis, junge Palästinenser sich austauschen. Er wird eingeladen und macht dann damals noch per Schiff, weil das noch gar nicht so einfach war, Anfang der 80er Jahre und auch nicht so kostengünstig war wie heute, macht er also Ende der 70er sogar, macht er also noch mit dem Schiff die Reise ins Heilige Land. Und da jetzt paar Originalworte zu geben, hat palästinensische Freunde, lernt da sozusagen diese Seite, die arabische Seite Israels kennen und er hat eine Liebesgeschichte ist da auch im Spiel. Er hat eine junge Jüdin, die er sich ein bisschen verliebt auch, die ihm Jerusalem zeigt. Und dann kommt es zu einer Situation, wo der junge Bernd Wollschläger, jetzt vielleicht so Anfang 20, dann alleine an der sogenannten Klagemauer steht. Klagemauer, die ja eigentlich der Überrest des Salomonischen Tempels ist. Und was er da erlebt, wird uns jetzt Herr Hansen vorlesen.
Die Klagemauer, die auf Hebräisch Hakotel Maravi heißt, ist ein Überbleibsel des zweiten Tempels, der von den Römern im Jahre 70 nach Christus niedergerissen wurde. Nach der Legende haben die Römer diese Mauer stehen lassen, um an den Ungehorsam der Juden zu erinnern. Seitdem trauern und klagen Juden an diesem Ort obwohl der Begriff Klagemauer umstritten ist. Viele Menschen lehnen ihn ab, weil er abwertend und unangemessen ist, denn nicht Selbstmitleid, sondern das Gebet soll hier im Mittelpunkt stehen. Nach Ansicht der Gläubigen können Gebete dreimal am Tag dabei helfen, am Israel, das Volk Israel, mit seinem Gott zu versöhnen. Als Antwort darauf wird Gott die Juden aus dem Exil wieder nach Israel zurückbringen und den dritten Tempel errichten, der den Beginn der messianischen Zeit einläutet. Der große Platz war voller Menschen, lauter Gläubige, die trotz der Geschäftigkeit um sie herum beteten, aber auch neugierige Touristen, die ungefähr so aussahen wie wir. An der Mauer standen hunderte frommer Juden, die in inbrünstige Gebete vertieft waren und mit ihren Händen und ihrer Stirn die Mauer berührten. »Lass uns zur Mauer gehen und einen Zettel hineinstecken«, sagte Weret und zog mich weiter. »Das wird uns Glück bringen. Was für einen Zettel?« »Es ist Brauch, ein Gebet, das man auf ein kleines Blatt Papier geschrieben hat, in eine Mauerritze zu stecken. Die Leute schreiben alles Mögliche darauf und bitten um Gesundheit, Glück, Liebe und Reichtum.« Ein Zaun versperrte den direkten Zugang zur Mauer und ein weiterer Zaun trennte die Gebetsbereiche für Männer und Frauen. »Du musst auf die andere Seite der Mauer gehen«, sagte Weret. »Die frommen Juden erlauben nicht, dass Männer und Frauen nebeneinander beten. Ich nehme an, sie haben Angst, dass Frauen, die so schön sind wie ich, andere vom Beten abhalten«, meinte sie und lachte. »Mich würde es ablenken«, entgegnete ich und errötete, als sie mich anlächelte. Ich war mir unsicher, ob ich in dem Bereich nahe der Klagemauer eintreten sollte. Ich war kein Jude. Ich wollte die Betenden nicht stören. Ihre Hingabe war so offensichtlich, weil sie mit ihrem Oberkörper vor- und zurückwippten, entweder im Schweigen oder in laut rezitierten Gebeten. Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und ging auf das kleine Tor zu. Ein Wachmann gab mir eine kleine Kopfbedeckung, die Kippa, die ich mir zum ersten Mal aufsetzte. Nach einigen Schritten, die eine Ewigkeit zu dauern schienen, stand ich vor der Mauer. Die großen rechteckigen Steine waren perfekt angeordnet und ich sah die Spalten zwischen ihnen, die mit kleinen, zusammengerollten Zetteln gefüllt waren. Plötzlich erinnerte ich mich an den Wunsch meiner Mutter, in ihrem Namen ein Gebet auf ein Blatt Papier zu schreiben und es in die Mauer zu stecken. Jetzt folgte ich ihrer Bitte, danach schloss ich die Augen, um für ihre Seele zu beten. Sofort vergaß ich die Welt um mich herum und ich stellte mir die vielen tausend Menschen vor, die im Laufe der Jahrhunderte an diesen Ort gebetet hatten. Fast konnte ich ihre Stimmen und geflüsterten Gebete hören, ihre Anwesenheit und die rhythmischen Bewegungen ihrer Körper spüren. Plötzlich bewegte sich mein Körper mit ihnen, mein Geist fand die Worte des Gebetes, meine Hände berührten die Mauer, um ihre spirituelle Energie zu spüren. Ich verlor mein Gefühl für Zeit und Raum und betete mit einer Inbrunst, die ich noch nie gefühlt hatte. Ich weinte und spürte die Gegenwart Gottes in mir. Ich wurde eines mit dem, die um mich herum beteten. Langsam kehrte ich in die Welt zurück und wollte wieder gehen, als mich ein alter Mann mit grauem Bart, schwarzem Hut und schwarzem Anzug ansprach. »Shalom Alechem«, sagte er auf Hebräisch, wechselte aber schnell zu Englisch, als er bemerkte, dass ich ihn nicht verstand. »Ich habe gesehen, wie du gebetet hast. Wie heißt du und woher kommst du?«, wollte er wissen. Ich zögerte, weil ich befürchtete, dass ihm meine Antwort verärgern würde. Immer noch hatte ich das Gefühl, dass einige die Anwesenheit eines Nicht-Juden als eine Störung ihres privaten religiösen Lebens auffassen könnten. »Ich komme aus Deutschland«, erwiderte ich verhalten. »Gibt es nach all dem, was geschehen ist, noch Juden in Deutschland?«, fragte er. »Wahrscheinlich schon, aber ich gehöre nicht dazu. Mein Name ist Bernd und es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.« Ich versuchte, dieser unangenehmen Situation zu entrinnen, aber er kam näher auf mich zu, nahm meine Hand und schaute mich direkt an. Ich sah Überraschung, Neugier und Weisheit in seinen Augen und fühlte mich zu ihm hingezogen. »Ich habe gesehen, wie du gebetet hast«, sagte er. »So kann nur ein Jude beten. Wenn du kein Jude bist, wie du sagst, dann hast du vielleicht die Seele eines Juden.« Er schloss die Augen und drückte meine Hand auf sein Herz. »Eine einsame Neshama, die ein Zuhause sucht, hat dich vielleicht gefunden und du trägst diese Neshama in dir, ohne es zu wissen.« »Was ist eine Neshama?«, fragte ich ihn. »Oh, mein junger Freund«, er öffnete weit seine Augen und lachte, »die Kabbala lehrt uns, dass die menschliche Seele verschiedene Ebenen hat. Im Kern unseres Wesens haben wir eine Neshama, die immer mit der Gegenwart Gottes verbunden ist. Es ist schwer zu sagen, wo diese göttliche Gegenwart aufhört und die Person beginnt. Diese Neshama ist mit unserer Ruach, unserem spirituellen Wesen verbunden, das wiederum mit unserer Nevesh verbunden ist, der Lebenskraft, die in uns brennt und uns antreibt. Wir Menschen leben im Konflikt zwischen den groben Lebenskräften der Nevesh und dem Gewahrsein unserer Spiritualität, unser Ruach. Dieser Konflikt schafft in unserem Inneren eine Verwirrung darüber, wer und was wir sind. Das ist die Quelle unserer Sünden und Verfehlungen. Dieses Dilemma ist aber auch der Hintergrund für die Ausübung unseres freien Willens. Das Erreichen der Ebene von Neshama bildet die höchste Verwirklichung unserer Spiritualität. Oft wissen wir nicht, dass in uns eine Neshama ist. Auch du weißt es nicht, aber du bist hierher gekommen, um sie zu finden. Du wurdest von einer unbekannten Kraft angetrieben, deshalb bist du hier. Deshalb haben wir uns getroffen. Deshalb rede ich mit dir und mache dich darauf aufmerksam. Ich war sprachlos. Dieser Mann schien die Tür zu meinem innersten Wesen zu öffnen. Plötzlich erkannte ich, dass mein Hiersein einen Sinn hatte. Ich versuchte nach Antworten auf die Fragen über die Vergangenheit meines Vaters und über mich selbst. »Sagen Sie, wer sind Sie?«, fragte ich. Er ließ meine Hand los und ging einen Schritt zurück. »Das ist unwichtig. Frag nicht nach mir. Finde selbst die Antworten. Suche und du wirst finden.« Er drehte sich um und bevor ich reagieren konnte, war in der Menge der orthodoxen Männer verschwunden, die alle die gleiche schwarze Kleidung und einen schwarzen Hut trugen. Wer war er? Warum war er auf mich zugekommen?
Ja, danke schön für die erste kleine Leseprobe. Dieses Erlebnis, das ist ja schon was sehr Rätselhaftes, wenn einem da bei einem Besuch in Jerusalem plötzlich so ein Rabbi entgegenkommt und solche Geheimnisse dann offenbart. Es ist ein Baustein dafür, dass Bernd Wollschläger dann tatsächlich seinen ganz persönlichen Weg in das Judentum hineingeht. Also nach dieser Reise, 7 Tage nur, seine erste Israelreise, kehrt er zurück nach Deutschland. Und das ist dann auch kein so sehr geradliniger Weg. Also nicht so eine Entscheidung, die er dann irgendwie durchzieht, sondern es ist immer diese, auf der einen Seite diese Auseinandersetzung mit dem Vater, der natürlich, dieser Panzerfahrer da aus dem Ersten Weltkrieg mit seinen Kameradschaftsabenden, je mehr der bemerkt, dass sein Sohn sich jetzt irgendwie für das Judentum, für überhaupt für das Schicksal der Juden, für den Holocaust zu interessieren beginnt, umso spannungsreicher, spannungsgeladener wird dieses Verhältnis zu Hause. Bernd Wollschläger ist dann ja Student, er studiert Medizin. Und dann so eine kleine Sache, er hatte schon als Junge, also vor diesem Ereignis da in Jerusalem, so was Merkwürdiges beschrieben in dem Buch. Da musste er zum Zahnarzt, eigentlich ja eine unangenehme Sache. Und dieser Zahnarzt hat so eine, da geht so eine Tür rein mit so schönen Glasarbeiten, so Bleiverglasungen, die Tür. Und ein Element dieser künstlerisch gestalteten Glastür ist ein Symbol, was sich der Junge gar nicht, was er gar nicht kennt, was er sich nicht erklären kann, was ihn aber fasziniert. Und später weiß er, das ist ein Davidstern, was er da gesehen hat, was an der Praxistür des Zahnarztes in so schöner Glasarbeit eingearbeitet war. Und solche Spuren beschreibt er immer wieder mal so in seinem Leben, auch als Kind schon, wie da irgendwie etwas in ihm aufdämmert, was er sich selber so gar nicht erklären kann. Warum fasziniert ihn das? Und nach der Rückkehr aus Israel nimmt er dann ganz bewusst Kontakt auf mit den Menschen, die es damals in Bamberg noch gab, die die Überreste der ehemaligen Bamberger jüdischen Gemeinde waren. Und also das waren ein paar alte Männer, so beschreibt er das. Das Judentum war ja tatsächlich im Deutschland der Nachkriegszeit sehr, sehr geschrumpft, rudimentär geworden. Und die interessieren sich jetzt auch für diesen jungen Mann, der da auf sie zukommt. Und das wird so eine Brücke für ihn, diese wenigen alten Männer in der Bamberger jüdischen Gemeinde. Und die merken auch sein Interesse. Und als er dann schließlich den Entschluss fasst, tatsächlich konvertieren zu wollen, sind die erstmal sehr abweisend. Also ich glaube, das Judentum ist so die am wenigsten oder vielleicht sogar antimissionarischste Religion der Welt. Also man versteht das auch gar nicht, warum da jetzt ein junger Deutscher diesen Weg gehen will. Aber es ist ein langer Prozess. Er muss Hebräisch lernen, die ganzen Gebräuche, die Regeln und so weiter, sich einleben. Ein langer Prozess, und ein Rabbi aus Frankfurt wird so ein bisschen sein Mentor, das beschreibt er da. Müsste der Autor alles viel schöner selber erzählen. Wir wollen noch eine Stelle hier vorlesen. Wieder ein kleiner Sprung. Bernd Wollschläger konvertiert dann tatsächlich, und nicht nur das, er wird tatsächlich Staatsbürger Israels. Er wandert aus. Das ist der totale Bruch dann mit seiner Familie, mit seinem Vater. Also auch eine sehr tragische Sache, dass es dann bis zum Tod des Vaters tatsächlich keinen Kontakt mehr mit ihm gibt. Und ich habe jetzt eine Stelle noch ausgesucht, wieder in Israel. Und der junge Bernd Wollschläger, der in Deutschland so eine totale Aversion gegen alles Militärische über seinen Vater entwickelt hat, der auch selbstverständlich, für ihn selbstverständlich, den Wehrdienst verweigert hat, kommt jetzt natürlich in die Situation, als junger israelischer Staatsbürger auch in die Armee zu müssen. Und er gerät da in eine besonders heikle und irritierende Situation bei einem Einsatz in den Palästinensergebieten. Und ja, die spricht für sich selbst, die wollten wir zum Abschluss hier noch Ihnen vorlesen als spannendes Stück.
Ja, das zeigt, in welche Widersprüche man sich begeben kann. Uns wurde befohlen, unsere Waffen zu laden und bereit zu halten, weil unvorhersehbare Bauarbeiten an der Straße uns zwangen, durch das Randgebiet von Ramallah zu fahren. Ich war einer der wenigen, die schon einmal in einem arabischen Dorf oder einer arabischen Stadt gewesen waren. Die Atmosphäre war angespannt. Weil ich die Gefahr kannte, setzte ich mich auf einen Platz am Gang, obwohl die Fenster schusssicher sein sollten. Der Stadtrand erinnerte mich an das Dorf meines Freundes, Abu Ghosh. Zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser, die alle aus dem gleichen Kalkstein erbaut worden waren. Die Straßen waren schon voller Menschen, die sich auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen befanden. Als wir in einen Kreisverkehr kamen, verlangsamte unser Bus die Fahrt, und dann geschah es. Wir wurden von einem Hagel aus Steinen getroffen, die ein Fenster einschlugen. »Ein Mann ist verletzt«, schrie jemand. Ich eilte in den hinteren Teil des Busses, um den medizinischen Notfall zu versorgen. Michael blutete stark aus einer Kopfwunde. »Was ist passiert?«, fragte ich. »Ich wurde von einem großen Stein getroffen«, antwortete sein Freund Moschee. »Öffnete den Verbandskasten, hol die sterile Wundauflage heraus und drücke ihm das auf die Wunde«, sagte ich. Steine regneten weiter auf unserem Bus nieder, und die Situation wurde immer dramatischer. In diesem Moment befahl uns der Gefreite, den Bus zu verlassen. »Nehmt eure Waffe, stellt sicher, dass sie geladen ist, und folgt den Einsatzbefehlen. Niemand schießt ohne mein Kommando. Verstanden?« Wir verstanden alle und hofften, dass wir auf diese Situation ausreichend vorbereitet waren. Mit meinem Helm und mit der M16 fest im Griff ging ich zu den anderen und verließ den Bus durch die hintere Tür. Ich stand auf der Hauptstraße inmitten mehrerer Autos, deren Fahrer schon geflohen waren. Ich bewegte mich vorsichtig, meine Waffe auf die Dächer der umliegenden Gebäude gerichtet, auf der Suche nach Scharfschützen. Es könnte eine Falle sein. Wir hatten gehört, dass Schulkinder Busse und Autos mit Steinen bewarfen, um die Passagiere zu bewegen, ihre Fahrzeuge zu verlassen und zu leichten Zielen zu werden für Scharfschützen. Vielleicht waren es aber auch nur Kinder, die Steine geworfen hatten. Ich lief den Gehsteig entlang und kam an eine enge Gasse. Ich war ein ganzes Stück vom Rest der Truppe entfernt. Als plötzlich ein kleiner Junge aus der Gasse gerannt kam, erhielt einen Stein in seiner Hand. Er war vielleicht 11 oder 12 Jahre alt und hatte dunkles, lockiges Haar, das mich an die kleinen Jungen erinnerte, die mir in Abu Ghosh hinterhergelaufen waren und Almani, Almani gerufen hatten. Aber dieses Mal war ich nicht der Almani, sondern der Yahudi, der Jude, der ihr Land besetzte und in ihre Stadt eingedrungen war. Dieses Mal war ich der Feind und konnte keine Sympathie erwarten. Er rief arabische Schimpfwörter und drohte, seinen Stein auf mich zu werfen. Wie aus einem Reflex hielt ich meine Waffe in seine Richtung, mein Finger am Abzug. Mein Gefreiter verfolgte mit einigen anderen eine weitere Gruppe von Teenagern. Niemand hatte den Befehl zum Schießen gegeben. Ich wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich hätte mich nicht von der Gruppe trennen dürfen. Der Anblick der Waffe schien den kleinen Jungen nicht einzuschüchtern. Wahrscheinlich wusste er, dass ich den Befehlen folgen musste und nicht schießen würde. Wir standen 4 bis 6 Meter voneinander entfernt. Ich fühlte eine Mischung aus Angst und Aufregung. Adrenalin rauschte durch meine Arterien. Meine Haut fühlte sich an, als würde sie brennen. In diesem Moment sprang die Erinnerung an einen Jagdausflug mit meinem Vater in mein Bewusstsein. Damals saßen wir auf einem Hochstand aus Holz, von dem wir auf ein Feld vor einer dichten Wald überblicken konnten. Es war früh am Morgen und der Nebel hing an den Bäumen, wodurch die Sicht schlecht war. Plötzlich sahen wir, wie ein Hirsch vorsichtig aus dem Wald trat. Zuerst konnte ich nur das große Geweih sehen, aber bald erkannten wir die ganze majestätische Gestalt des Tieres. Mein Vater hob vorsichtig sein Gewehr und zielte durch den Sucher. Sein Finger berührte den Abzug und ich spürte Wellen der Aufregung, die durch meinen Körper rauschten. Jagdfieber nannte es mein Vater, alte Instinkte, die immer noch in unserem Körper lebendig sind, die aber nur wenige empfinden. Der laute Knall des Gewehrs intensivierte meine Aufregung und ich rief laut vor Freude, als der Hirsch tödlich getroffen umsank. Jetzt, vor diesem palästinensischen Jungen, fühlte ich die gleiche Erregung. Aber ich sagte mir, dass dies eine andere Situation sei. Hier standen sich 2 Menschen gegenüber. Vielleicht hassten wir einander, aber wir wurden als Ebenbilder Gottes geschaffen. Ich erinnerte mich auch daran, dass mein Vater mich gelehrt hatte, mein Gewehr nie auf einen anderen Menschen zu richten. Auch meine Verweigerung des Wehrdienstes in Deutschland hatte ich damit begründet. Konnte ich heute dieser Überzeugung noch treu bleiben? Würde ich für meine Ideale mein Leben riskieren? Ich entschloss mich, dieses Risiko einzugehen. Ich senkte meine Waffe und sprach mit den Jungen. »Geh nach Hause«, sagte ich im gebrochenen Arabisch. »Es gibt keinen Grund, erschossen zu werden.« Er sah mich verwirrt an, ließ den Stein fallen und rannte zurück in die Gasse. Ich lehnte mich an eine Wand und atmete tief durch. Erleichterung durchflutete mich. Vielleicht hätte ich geschossen, auch ohne klaren Befehl, und hätte später sagen können, ich hätte in Notwehr gehandelt. Doch ich hätte mir selbst nie vergeben. Das war kein Schlachtfeld, es war eine palästinensische Stadt, es waren Kinder, und trotz ihres gefährlichen Verhaltens waren sie nicht unsere Feinde. Danke.
Ja, ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heute Abend um 18 Uhr, vielleicht noch, wer es machen will, in der Stadtbibliothek Leipzig ist dann der Autor selber präsent. Ansonsten lesen Sie dieses spannende und nicht leicht auf einen Nenner zu bringende Buch. Danke.
habe ich jetzt nicht parat.
Jürgen Reuß.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Barbara Weidle. Ich habe das Programm hier kuratiert. Ich möchte Ihnen eine kurze Änderung ankündigen. Also der Übersetzer des Buches, Herr Reuß, kann leider nicht hier sein. Und auch der Autor des Buches ist nicht hier. Aber der Verleger Rainer Hölschel, der das auch lektoriert hat und der den Text sehr gut kennt, wird uns dieses sehr interessante Buch vorstellen, in dem es um eine Geigenbauerfamilie geht, die 1938 aus Deutschland nach Israel bzw. damals Palästina emigriert ist. Es ist ein sehr berührender und sehr spannender Text. Und wir werden also Passagen aus dem Buch hören und Herr Hölschel wird uns einiges dazu erzählen. Und ich übergebe jetzt das Wort an ihn und freue mich über Ihr großes Interesse.
Ja, vielen Dank. Ich erzähle vielleicht mal kurz, das erklärt auch schon ein bisschen etwas zu dem Buch, wie wir überhaupt zu dem Buch gekommen sind. Es gab vor 2 Jahren zum 70. Jubiläum der Befreiung von Auschwitz ein Konzert der Berliner Philharmonikern mit diesen Geigen von Amnon Weinstein. Weinstein hat dieses Projekt gegründet, das heißt im Englischen Violins of Hope. Und das funktioniert folgenderweise. Er hat zusammen mit seinem Vater nach 45, sein Vater hat nach 45 in Tel Aviv begonnen, vor allem deutsche Geigen zu sammeln, die niemand mehr in Palästina in die Hand nehmen wollte. Aus verständlichen Gründen wollten die keine deutschen Geigen mehr spielen. Und er fand, das ist unglaublich, dass die sind viel zu gut, viel zu schön, um weggeworfen zu werden. Und er hat sie nur mal gesammelt. Und Amnon Weinstein, sein Sohn, hat dann begonnen, die in den späten 80er Jahren sich mit denen zu beschäftigen und sie dann zu restaurieren. Und hat sich auch immer mehr für die Geschichte dieser Geigen interessiert. Und zusammen mit dem amerikanischen Musikwissenschaftler James R. Grimes hat er jetzt dieses Buch gestaltet, geschrieben. Und das Buch erzählt die Geschichte von 7 Geigen, die den Holocaust überlebt haben. Zusammen natürlich mit der Geschichte der jüdischen Musiker, die diese Instrumente gespielt haben. Es sind Geschichten, die sehr unterschiedlichen Charakter haben. Bei der ersten geht es darum, wie das Israeli Philharmonic Orchestra gegründet wurde. Bronislav Hubermann hat sich eigentlich durch ganz Europa auf den Weg gemacht, gefährdete jüdische Musiker, die in großartigen Orchestern gespielt haben, wie den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern, hat die eingesammelt in ganz Europa, hat sie versucht, möglichst schnell, also noch rechtzeitig, nach Palästina zu bringen und hat dort das Israeli Philharmonic Orchestra gegründet. Und es war eigentlich mit dem ersten Konzert richtig durchgesetzt, denn das erste Konzert hat Arturo Toscanini dirigiert und damit war das auch als Institution begründet. Eine ganz andere Geschichte ist die letzte. Da geht es um einen ganz jungen jüdischen Partisan, der sich einer Partisanenorganisation angeschlossen hat. Das ist eigentlich sozusagen, würde man sagen, die ein bisschen wildeste Geschichte, die klingt ein bisschen nach Inglourious Basterds, dem es gelingt, in seinem Geigenkasten, den er immer...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.